Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Robotik-Podcasts der Deutschen Messe Technology Academy. Hier mitten auf dem Messegelände am zweiten Tag der Hannover Messe 2024. Wir stellen Ihnen Personen vor, die mit ihren Ideen, mit ihren Produkten, mit ihren Lösungen dazu beitragen, die Welt der Produktion zu verändern. Ich freue mich sehr, dass ich heute Alexander Mühlens begrüßen darf. Er ist Geschäftsführer und Vicepräsident Robotics bei IGUS aus Köln. Mein Name ist Hans Geng und ich freue mich sehr, den Alexander Mühlens erstmal fragen zu können, wie IGUS zu diesen 247 gezählten Neuheiten kommt, die sie auf der Hannover Messe hier präsentieren.
Hans, erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Ich freue mich auch sehr darauf. 247 News, total einfach. Das haben wir mit der KI gemacht. In dem Fall mit der Kölner Intelligenz. Und arbeiten als Industrieunternehmen, das auch viele mechanische Teile macht, jedes Jahr immer wieder an neuen Innovationen, um die Kunden zu begeistern und von dem Motion-Plastic-Gedanken zu überzeugen. Man muss sich mal vorstellen, allgegenwärtig sind meistens immer geschmierte Bauteile aus Stahl und wir kommen da um die Ecke mit Kunststoffbauteilen. Und dann müssen wir immer einen technischen Vorteil haben, müssen immer eine Berechenbarkeit zeigen. Man ist immer erstmal ganz skeptisch und deshalb ist sowas wie die Hannover Messe extrem wichtig für uns, dass wir den Leuten zeigen können, den Wow-Effekt direkt vor Ort aus dem Gesicht locken können.
Eure Claims, die ihr dieses Jahr zur Messe habt, sieht man überall auf allen Plakaten. Vielleicht erklärst du auch nochmal ganz kurz Zero Lubrication. Was verbirgt sich dahinter?
Genau, Zero Lubrication. Also wir kennen es eigentlich alle im Maschinenbau, es muss enorm geschmiert werden. Ja. An allen Ecken tropft das Öl, das Fett ist einfach ein lebenswichtiges Bauteil jeder mechanischen Konstruktion. Immer wenn etwas läuft, sich etwas dreht, etwas linear sich bewegt, muss geschmiert werden. Und das können wir und das wollen wir verändern, das machen wir schon seit knapp 60 Jahren jetzt im Sommer dieses Jahres, indem wir Kunststoffe verwenden, die tribologisch optimiert worden sind. Das heißt, die sind von Reibung, Verschleiß, eben gemischt so vorab hergestellt und produziert worden, dass einfach gar keine Schmierung mehr vonnöten ist.
Und mit diesen Lösungen habt ihr so eine Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten generiert, dass ihr mittlerweile mit künstlicher Intelligenz dem Kunden nachhelfen müsst, damit der die passende Lösung findet.
Genau, also ich habe heute Morgen noch in die Börsenwerte von KI-Unternehmen reingeschaut. Das sieht gerade nicht mehr so gut aus wie noch Anfang des Jahres. Aber wir haben die KI für uns wirklich ganz, ganz neu entdeckt. Wir sagen, wir sprechen intern immer vom vielleicht den ChatGPT-Moment für uns, weil wir durch KI über eine App, ich gehe jetzt mal auf eine einzige Einsatzmöglichkeit ein, über die IGUS Go App, wirklich jedem über ein einfaches Foto mit seinem Handy ermöglichen, sofort alle möglichen Einsatzfelder unserer Produkte zu sehen. Das heißt, ich gehe zu meinem Fahrrad, mache da ein Foto von und kriege dann innerhalb von ein paar Sekunden alle möglichen Lagerstellen, alle möglichen Preise, Anwendungsbeispiele, CAD-Daten, Konstruktionshinweise, alles auf einen Schlag. Das ist natürlich unglaublich, weil vorher im Gegensatz dazu Umkehrmethodik hat das immer bedeutet, dass ich jetzt da einen Menschen sitzen haben müsste, der das geballte Wissen von 1000 Verkäufern, von Hunderten von Ingenieuren mit 1000 Jahren Berufserfahrung haben müsste, um das geballt in dem Moment dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Und für uns großartig, ein ganz toller Einsatzzweck von KI.
Und den habt ihr auch entwickelt, weil ihr ja nicht nur eine unzählige große Zahl von Anwendungen habt, sondern eben auch ein ganz breites Spektrum von Kunden. Vielleicht beschreibst du mal ein bisschen von wo nach wo das in der Größenordnung und von den Sektoren her geht.
Ja, danke. Also wir kommen von der Energiekette. Das war noch in den 60er, 70er Jahren immer eine Stahlkette, die geschmiert worden ist. Und ja, haben da angetreten, das Ganze mit Kunststoff Energieketten zu ersetzen. Das hat sich dann weiterentwickelt in Gleitlager, gegen klassische Messing-Varianten, die geschmiert worden sind, oder Linearführungen, kugelumlaufgeführte Systeme. Und bei uns gibt es dann als Substitut die Gleitlager-Varianten dazu, die gleitend linear verfahren. Ja, bis hin zu Robotik, wofür ich jetzt hier sitze und ein paar Sätze gleich dazu sagen darf, aber auch Fahrräder, oder ganze Change, ganze Recycling-Ideen und Startups, die wir in unserem Unternehmen entwickeln, immer um den Gedanken, Kunststoff in bewegte Bauteile einsetzen zu können.
Nochmal zu den Kundengruppen. Das sind natürlich sowohl kleinere mittelständische Unternehmen wie aber auch die großen Konzerne.
Es ist der Schreiner genau um die Ecke, der für sein Meisterstück die Schublade damit ausstatten will, bis hin zum Automobiler, der die gleiche Linearführung statt in der Schublade in der Seitentür verwendet, zum großen Werkzeugmaschinenbauer, der seine Leitung schützt, damit die Werkzeugmaschine ganz, ganz lang funktioniert. Ist wirklich alles dabei.
Die Frage ist jetzt, wie kommt zu dieser Vielfalt der Anwendungen und der Produkte, die ihr ja vertreibt, wie kommt jetzt hier die Robotik ins Spiel? Vielleicht beschreibst du mal das Konzept, das ihr dabei habt.
Ja, wir haben schon immer Kunststoffgetriebe entwickelt, was ja sehr naheliegend ist. Und waren mit Kunststoffgetrieben und Energieketten um herkömmliche industrielle Robotik drumherum schon immer im Geschäft und hatten immer Erfahrung und Austausch. Und bekam einfach immer mehr mit, dass es Bedarfe für wirkliche Low-Cost-Roboter, also Roboter, die vielleicht unter 5.000, unter 4.000 Euro pro Stück kosten, dass die eigentlich gar nicht gibt auf dem Markt und dass sowas unbedingt geben müsste. Gar nicht mit den gleichen Präzisionsansprüchen, auch nicht unbedingt mit den gleichen Lebensdaueransprüchen, aber vor allen Dingen mit dem großen USP Low Cost in dem Produkt drin. Und da ist immer noch unser Ziel der 1.000-Euro-Roboter, weil wir denken würden, dass so eine disruptive Technologie wäre, so einen günstigen Roboter zu haben, dass sich jeder zu Hause überlegen würde, statt in Argumente mit seiner besseren Hälfte auszutauschen, vielleicht den Roboter für die Spülmaschine einzusortieren, beschaffen würde. Wir glauben einfach, das könnte ein Alltagshelfer sein, der kann über den B2B-Bereich, auch in den B2C-Bereich eingesetzt werden. Und da forschen wir noch dran. Aktuell sind wir so bei 2.500 Euro ungefähr pro Roboter, aber der 1.000-Euro-Roboter. Und damit der USP das so günstig ist, dass man auf jeden Fall automatisieren kann, ist immer noch unser Ziel.
Ja, Alexander, ich muss jetzt leider von meinem ersten Besuch bei euch auf dem Stand berichten. Also erstens habe ich dich im lila T-Shirt da angetroffen. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich da richtig bin beim Roboterhersteller, weil bei allen Exponaten klebten Preisschilder. Ich habe hier in 25 Jahren Hannover Messe noch nie Preisschilder irgendwo gesehen an Messeständen. Wie kommt es dazu, dass ihr den Kunden praktisch, ja, wie soll man sagen, fast wie im Warenhaus solche Lösungen schmackhaft machen wollt?
Also wirklich neben dem Vertrauen, dass die Anwendung funktioniert, und das zeigen wir mit diesen ganzen Anwendungen, die wir zeigen, ist der Preis das A und O. Ich muss einfach wissen, habe ich die aktuell noch marktüblichen 150.000 Euro aufwärts im Portemonnaie oder kostet die Lösung, die da vor mir steht, 15.000 Euro. Und das ist dann ein totaler Gamechanger, weil 15.000 Euro haben doch mehr Unternehmen in der Kasse, um zu investieren, etwas auszuprobieren oder um etwas zu automatisieren, aber 150.000 Euro doch eher seltener. Und dazu ist wichtig, die ganze Anwendung zu zeigen. Wir bepreisen dort jede einzelne Komponente, die verbaut ist, weil du sagtest gerade lila, Igus ist ja normalerweise orange, lila haben wir gewählt, da war die Komplementärfarbe auch dazu, dann sticht sich das nicht so, weil wir der Marktplatz für Low-Cost-Robotics, für Low-Cost-Lösungen rbtx.com sind und wir wollen da herstellerunabhängig sein, das heißt, da gibt es nicht nur Igus-Roboter, sondern auch nicht jeder Igus-Roboter kann jede Aufgabe der Welt erledigen, da muss der Marktplatz frei sein. Es müssen viele andere Hersteller dort ihre Sachen anbieten können. Und deshalb haben wir auch eine andere Farbe gewählt, damit nicht jeder Kunde, der Igus vielleicht schon kennt, weil wir haben schon einige bei Igus, sofort erkennt, dass es Igus ist, sondern sich da auch jeder andere Hersteller wiederfinden kann.
Du sprichst jetzt ein Thema an, das wir auch in den anderen Podcasts hatten, die neue Offenheit für herstellerübergreifende Lösungen. Auch das ist ein Ziel von euch, offen zu sein, Standards zu erfüllen und zu berücksichtigen, die euch eben den Anschluss und Systemlösungen ermöglichen. Vielleicht beschreibst du auch da nochmal euer Vorgehen.
Genau, also zunächst sind wir gewohnt, auch für 2,99 Euro ein Gleitlager zu verkaufen am Kunden. Also wir waren immer schon, ich sag mal mit ganz großen Anführungszeichen, nur eine Komponente in einem Gesamtsystem. So haben wir es da gar nicht so schwer getan, alle zusammenzureihen und eine Lösung anzubieten. Und zum Zweiten ist das extrem wichtig, weil man einfach alleine in seiner Teildisziplin nie eine ganze Anwendung ausfüllen kann. Ich brauche einfach mal die Kamerahersteller, ich brauche einen ganz anderen Roboterhersteller, ich brauche eine CE nachher auf meiner Maschine. Ich brauche Maschinen, Aluminium, Schweißgestelle. Ich brauche ganz, ganz viele Dinge, die wir gar nicht so alleine in Köln herstellen könnten und noch gar nicht Expertise haben. Deshalb verfahren wir eigentlich immer den Weg, Open Source zu denken. Das heißt, alle unsere Programmiersachen sind immer offengelegt. Man kann da mit Robot Operation System dran, 1, 2. Man kann mit Beckhoff unsere Roboter ansteuern. Man kann sie mit Siemens ansteuern. Man kann sie mit B&R ansteuern, Allen Bradley, Rockwell, alles, was es auf der Welt gibt, weil wir immer in alle möglichen Richtungen funktional kompatibel sein möchten.
So, und was bisher so geklungen hat, als ob Alexander so ein Startup aus dem Hinterhof in Köln-Deutz oder so wo vertritt. Jetzt sprechen wir nochmal über IGUS als ein Player auf den internationalen Märkten. Um diese Angebotsvielfalt und Lösungskompetenz zu entwickeln, ist IGUS ja schon längst auf den internationalen Märkten aktiv, ist ein Hidden Champion. Vielleicht können wir auch da mal hören, wo, welche Märkte im Moment wie bedient werden.
Genau, also wir sind knapp 5000 Mitarbeiter. Wir haben einen Hauptsitz allerdings immer noch in Köln mit 1000 Spritzgussmaschinen. Da wird ein Gros aller unserer Produkte erstellt, gerade die aus der Robotik. In der Robotik selber sind wir ca. 100 Mitarbeiter. Also da könnte man eher noch von einem Startup sprechen. Wir bedienen, wie eben erwähnt, von kompletten Kunststofffahrrädern über Robotik bis hin zu Recycling, Cradle-to-Cradle-Themen, aber auch dem Gleitlager der Energiekette, Linearführung, Gelenklager, alle möglichen Bauteile in diesem Kunststoffkosmos.
Ihr habt jetzt gerade eine Firma in Portugal übernommen. Was können denn die besser als das, was ihr in Köln schon beherrscht?
Vieles. Ich spreche zum Beispiel besser Portugiesisch als wir. Nein, also es war einfach eine richtige Firma, die an uns gekommen ist, zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort. Sehr agile Firma, jahrelange Erfahrung in Big Data, Industrie 4.0 Themen, wie werte ich Sensorik aus auf Dashboards. Und so konnten wir uns einfach sehr, sehr schnell Wissen von der Seite mit aneignen und gleichzeitig paaren mit, ich sag mal, echten Kunden, die es brauchen, ja, die Probleme haben, die gelöst werden müssen. Weil wenn so eine Energiekette mit Leitung in einem Containerhafen auf einmal nicht mehr funktioniert, dann hat man ein richtig großes Problem. Da gehen pro Stunde mehrere hunderttausend Euro kaputt, wenn man da nicht vorab sagen kann, wie lange es einfach funktioniert.
So gehört also zur IGUS-Firmenkultur eben auch der Umgang mit Startups, jungen Leuten, jungen Firmen, nicht nur in Köln, sondern weltweit. Und auch dafür habt ihr ja ein Konzept mit euren internen Startups, die ihr ja zielstrebig fördert.
Genau, also unser Geschäftsführer Frank Blase sagt immer, wir wollen für immer das größte Startup sein der Welt. Ja, mit dieser Mentalität müssen wir agil loslaufen, passt vielleicht auch zum Kölner. Und so werden wir förmlich angeregt, in unseren einzelnen Geschäftsbereichen eigene Startups zu machen. Also ich selber habe mal begonnen mit Kunststoffgetrieben und habe die versucht, den Roboterherstellern der Welt schmackhaft zu machen, zu verkaufen. Daraus sind dann Roboter geworden, Low-Cost-Roboter-Segment. Und dann, wie eben erwähnt, haben wir vor circa 5 Jahren gesagt, naja, die Kunden, die suchen eigentlich nie nach Robotern, die suchen immer nach Roboterlösungen. Die suchen noch nicht mal nach dem Wort Roboter, die suchen nach Maschine, die suchen nach Automat. Aber die suchen nicht nach Robotern, also lasst uns einen Marktplatz machen, wo wir Maschinen anbieten, Automaten anbieten, vielleicht Roboterlösungen, da steckt ein bisschen Roboter drin. Und so haben wir das dann als Startup gegründet. Und dann geben wir uns häufig eine Zeit von 1, 2 Jahren, schauen, wie weit wir kommen, versuchen uns immer wieder in Design-Sprints immer wieder neu auszurichten, ein Gespür für den Markt zu bekommen. Und das ist natürlich toll in diesem doch mittelständigen Unternehmen mit 5000 Mitarbeitern. Da hat man halt immer wieder diesen Accelerator, dass man überall hinhören, überall hinriechen, überall Feedback bekommen kann, dass man umsetzen kann. Das ist ganz, ganz toll.
Ist es attraktiv, junge Talente von den Hochschulen? Wie international rekrutiert ihr?
Ja, also generell haben wir 36 Filialen weltweit und ich kann vor allem für mich persönlich sprechen, ich kriege Bewerbungen von überall aus der ganzen Welt. Einfach Menschen, die jetzt auf die Robotik bezogen merken, naja, die machen irgendwie was anders als alle anderen. Ne? Die glauben an Plattformgedanken, ans Netzwerken, an einen Change-Gedanken, dass wir auch flexibel sein müssen, auf welchen Märkten wir das machen. Gleichzeitig machen sie aber Robotik, Qualität aus Deutschland, ein Maschinenbauer mit 1000 Spritzgussmaschinen, alles, was drüber rum ist, ist natürlich auch eine gewisse Substanz und das ist höchst attraktiv und bekommen da sehr viele Bewerbungen und auch sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, mit so einem guten Gefühl, dass die Leute sich besonders Mühe geben, weil sie unbedingt Teil des Ganzen sein wollen.
Gut, wir haben einen kleinen Einblick gekriegt, warum ihr orangene und lilane T-Shirts bereithalten müsst für die Talente der Zukunft. Ich wünsche für die Messe auch weiterhin viel Erfolg. Kleine Zwischenfrage, ihr generiert schon den ein oder anderen zusätzlichen Lead auf der Messe hier.
Definitiv, also die Hannover Messe ist für uns extrem wichtig. Wir wollen den Leuten zeigen, begreifen, also greifbar machen, was alle diese Themen bedeuten. Und die Hannover Messe war schon immer ein Anlaufziel für IGOS mit allen Kunden. Und deshalb freuen wir uns auch dieses Jahr wieder dabei zu sein.
Viel Erfolg die Woche noch.
Danke
sehr. Alexander, danke dir, dass du da warst.
Vielen Dank.